Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Und wir bleiben beim Thema Energiewende. Die deutsche Bundesregierung braucht Geld, um all ihre Klimaziele auch nur ansatzweise umzusetzen. Und ein lukratives Mittel dafür ist die Anhebung der sogenannten CO2-Steuer. Ab 2024 wird sich das noch verstärkter bemerkbar machen, etwa beim Heizen oder an der Tankstelle. Eine Entlastung für die Bürger war eigentlich im Koalitionsvertrag der Ampelparteien vereinbart. Es nennt sich Klimageld, doch dieses ist erst einmal nicht in Sicht. Ob das Klimageld überhaupt eine gute Idee ist, ob es praktisch umzusetzen ist und welche Alternativen es gäbe, das bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Sonja Peterson, Klimaökonomin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Schönen guten Tag, Frau Peterson.
Ja, guten Tag.
Frau Peterson, immer mehr Bürger ächzen unter gestiegenen Preisen. Das schlägt sich auch in Wahlergebnissen und Umfragen nieder. Die Idee der Ampel, ein Klimageld für alle. Zunächst einmal, was ist bisher bekannt? Wie soll das eigentlich funktionieren?
Ja, die Idee des Klimageldes ist, dass die Einnahmen, die man aus einer CO2-Bepreisung erzielt, wieder an die BürgerInnen zurückgegeben werden. Und die Idee ist, dass jeder Mensch eine gleiche Summe an Geld zurückgezahlt bekommt.
Ich glaube, im Gespräch sind unter anderem 130 Euro pro Jahr. Nun soll das Klimageld ja aus der CO2-Bepreisung eben zurückgezahlt werden. Ein Problem, diese Gelder sind von der Regierung eigentlich bis 2026 anderweitig verplant. Etwa für Förderungen sogenannter klimafreundlicher Projekte. Und neue Schulden, die sollen ja auch nicht aufgenommen werden. Heißt das Klimageld ist schon jetzt eine Luftnummer?
Also zunächst mal kann man natürlich mit den Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung verschiedene sinnvolle Dinge tun und die Rückzahlung an die Bürgerinnen und Bürger ist eine der Möglichkeiten und auch andere Möglichkeiten können gerechtfertigt sein. Zum Beispiel verwendet die Bundesregierung Teile der Gelder, um die Umlage für erneuerbaren Strom, die sogenannte EEG-Umlage, zu bezahlen. Das haben früher auch die Kundinnen und Kunden gezahlt. Also dadurch findet zum Beispiel auch eine bestimmte Entlastung statt. Allerdings halte ich es durchaus auch für sinnvoll, dieses Klimageld tatsächlich einzuführen. Ich finde, der erste wichtige Schritt ist aber tatsächlich, das mal die Möglichkeiten in Deutschland zu schaffen, um eine solche Auszahlung überhaupt machen zu können. Daran ist es ja bislang gescheitert. Man glaubt das eigentlich gar nicht, dass so ein hochentwickeltes Land wie Deutschland es nicht schafft, ein Klimageld zu implementieren, das einfach jedem Menschen zugutekommt, aber so ist es. Und wenn das jetzt erstmal möglich ist, auch wenn das auf niedrigerem Niveau dann erstmal ausgezahlt wird, haben wir zumindest die Möglichkeiten, uns dann später auch zum Beispiel dafür zu entscheiden, einen höheren Anteil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung direkt zurückzuzahlen.
Der Staat nimmt, der Staat gibt. Das klingt aber doch auch alles sehr nach einer Umverteilung von Vermögen, was die Bundesregierung da plant, oder?
Das ist nicht das, was dahinter steckt, denn das erste Ziel eines CO2-Preises ist ja, Anreize zu schaffen, weniger fossile Energie zu verbrauchen, also dadurch weniger CO2 auszustoßen. Und dafür braucht es eben diesen Preis und der ist ja nicht einheitlich, sondern es wird CO2 bepreist. Also die Dinge, die mehr CO2 verursachen, werden entsprechend stärker verteuert als andere Dinge, die weniger CO2 ausstoßen. Es findet sozusagen eine Lenkungswirkung statt. Und das ist, was dadurch erreicht wird. Und das ist ja auch das Ziel, dass wir alle Anreize haben, monetäre Anreize, CO2 einzusparen. Und das, was man dann als einzelne Bürgerin, als einzelner Bürger zurückkommt, ist unabhängig davon, wie viel man eingespart hat. Das heißt, es ist also eine fixe, pauschale Summe. Das heißt, es bleibt nach wie vor dieser Anreiz entstehen, möglichst viel einzusparen. Denn jeden Euro, den ich dadurch einspare, den habe ich tatsächlich nachher mehr im Geldbeutel. Weil das, wie gesagt, was ich zurückkriege, das ist ja unabhängig davon. Insofern, ja, es ist auf eine Art und Weise eine Umverteilung. Aber es ist eben so, dass das Anreize setzt, einzusparen. Und ich werde dann nur dafür kompensiert, dass ich gewisse Mehrkosten sozusagen habe. Aber wenn ich gar nichts emittieren würde, dann würde ich die volle Summe einfach mehr im Geldbeutel haben.
Einige Ökonomen, die nennen diese CO2-Abgabe generell sozial aggressiv oder sie nennen es sogar sozialen Sprengstoff. Nach Schätzung des Öko-Instituts, da kostet die CO2-Abgabe die Deutschen bis 2030 im Jahresdurchschnitt 20,8 Milliarden Euro. Das wären rund 250 Euro pro Person oder möglicherweise sogar mehr. Seit der Einführung vor gut 2 Jahren sind der Konsum, die Investitionen und das BIP zurückgegangen. Das müsste die Politik aber doch eigentlich alarmieren.
Also da haben Sie jetzt verschiedene Punkte sozusagen angesprochen. Der erste Punkt, auf den ich jetzt mal besonders eingehen will, weil das ja auch die Idee des Klimageldes ist, ist der Punkt, dass eine CO2-Bepreisung soziale Probleme hervorruft. Und es ist tatsächlich so, dass ärmere Haushalte von einer CO2-Bepreisung im Durchschnitt sehr viel stärker betroffen sind als reichere Haushalte, weil ärmere Haushalte einen sehr viel größeren Anteil ihres Einkommens für fossile Energie ausgeben. Das heißt, für sie ist es dadurch eine größere Belastung. Und das ist auch der Ansatz des Klimageldes. Man kann nämlich zeigen, dass relativ gesehen ärmere Haushalte stärker betroffen. Aber wenn man sich dann sozusagen anguckt, wer absolut wie viel zahlt, dann ist es doch so, dass reichere Haushalte größere Wohnungen haben, mehrere Autos haben, mehr Flugreisen im Jahr unternehmen und pro Kopf deutlich mehr CO2 ausstoßen. Und so ein Klimageld würde dazu führen, dass ärmere Haushalte zumindest im Durchschnitt mehr wiederbekommen würden, als sie zusätzlich durch eine CO2-Bepreisung zahlen, während es bei reicheren Haushalten genau umgekehrt ist. Deswegen ist das Klimageld eben eine Idee, diese sozialen Ungleichgewichte, die durch eine CO2-Bepreisung entstehen, auszugleichen.
Nun wird immer wieder von Politik und Medien ja über das CO2 als Unheilsbringer gesprochen, obwohl es durchaus auch Wissenschaftler gibt, die das gänzlich anders sehen. Warum wurden dann auch gänzlich etwa auf die Atomkraft verzichtet, wenn diese doch auch CO2-neutraler ist als beispielsweise Kohle und Gas? Wäre das nicht ein unlogisches Handeln der Regierung?
Also CO2-Reduktion ist natürlich ein Ziel, was eine Regierung hat. Und es gibt immer unterschiedliche Optionen, wie man das erreichen kann. Und die Kernkraft birgt andere Risiken. Es ist unklar, wie man die Abfälle so lange Zeit sicher lagern kann. Es ist noch überhaupt nicht klar, ob es uns zum Beispiel gelingt, hier ein Endlager zu finden. Es gibt die Gefahr atomarer Unfälle. Und das ist letztlich eine Risikoabwägung, wie man damit umgehen möchte. Die kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber deswegen kann man, finde ich, nicht so einfach sagen, das ist jetzt einfach sinnlos. Da sind einfach unterschiedliche Risiken, die miteinander abgewogen werden müssen.
Nun wissen wir, dass in immer mehr anderen Staaten Europas ein Umdenken stattfindet. In Schweden hat man sich jetzt von den Klimazielen 2030 verabschiedet. In Osteuropa hat man noch nie viel davon gehalten. Sind diese Ziele denn in Deutschland weiterhin in Stein gemeißelt?
Also ich weiß, die Wissenschaft sagt sehr klar, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts quasi treibhausgasneutral werden müssen, um die Ziele, auf die sich auch Deutschland, Europa, Schweden, Polen völkerrechtlich geeinigt haben im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, dazu beizutragen, dass das dafür notwendig ist. Und aus meiner Sicht sind wir über die Debatte auch hinaus, dass wir sehr zügig netto null erreichen müssen. Und jetzt geht es die Frage, wie wir das konkret erreichen. Und natürlich geht es auch immer noch um die Frage, wie schnell genau wann. Aber ich halte jetzt eine generelle Debatte um Ziele für falsch.
Ich glaube, dass möglicherweise aber viele Menschen in der Bevölkerung diese Debatte eben noch nicht zu Ende debattiert sehen. Wir haben ja jetzt bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesehen, die Ampelparteien, die verlieren massiv an Rückhalt, allen voran SPD und Grüne. Wird es da nicht automatisch zu einem Umdenken auch in der Klimapolitik kommen?
Ich bin Klimaökonomin. Ich verlasse jetzt sehr mein sozusagen Feld meiner Expertise. Ich bin weder Politikwissenschaftlerin. Ich kann mich natürlich hier als, sag ich mal, normale Bürgerin äußern. Es ist sicherlich nicht einfach, das umzusetzen. Das sehen wir ja jetzt, wenn es eben darum geht, nicht nur sich hehren Zielen zu verschreiben. Da waren viele Länder auch in Deutschland ja immer schon sehr vorne dabei, sondern sie tatsächlich zu erreichen. Dann ist das nicht so einfach und das führt zu Kontroversen. Ich möchte aber an der Stelle noch mal einmal den Bogen zurück zur CO2-Bepreisung schlagen, wo wir ja eigentlich hergekommen sind und wo ich mich besonders intensiv mit beschäftige. Ein wichtiger Punkt sicherlich, um Ziele zu erreichen, ist, diese möglichst kostengünstig zu erreichen und ich sage mal auch möglichst einfach und ohne sehr viel Detailsteuerung. Und das ist vielleicht auch da, wo im Moment sehr große Kontroversen entstanden sind. Und ich glaube, so ein CO2-Preis kann eben genau das erreichen. Es kann effektiv es schaffen, Emissionen zu vermeiden, ohne eben eine sehr, sehr kleinteilige Steuerung zu machen, wer wie wann genau was machen will. Dann wird es eben einfach finanziell sich nicht lohnen zu emittieren. Und wenn man das eben begleitet durch so etwas wie ein Klimageld, dass die Leute gleichzeitig dann auch wieder eine Entlastung bekommen, dann glaube ich, kann das gut funktionieren.
Sagt Professor Dr. Sonja Peterson, Klimaökonomin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.